Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Spontana, einer spontanen Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Ja, ich melde mich heute hier spontan bei euch, weil, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, im Iran etwas los ist, eine Freiheitsbewegung los ist, losgetreten von nicht ganz so erfreulichen Ereignissen und eben viele Menschen, ne, mit einer Plattform wie ich sind natürlich auch aufgefordert, diesen Menschen, die da unterdrückt werden, eine Stimme zu geben. Jetzt ist es so, ich wusste ehrlich gesagt nicht richtig, wie ich das machen soll. Ihr wisst alle, ich bin Comedian. Einfach Comedian. Mein Job ist es, irgendwie Dinge unterhaltsam zu verpacken und ich habe nicht von allem eine Ahnung und auch tatsächlich nicht die Ressourcen, mich zu jedem Thema kompetent auszudrücken, auch wenn ich es immer wieder versuche. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, komm, lädst du doch mal in deine Plattform, in deinen Podcast jemanden ein, der davon viel, viel mehr Ahnung hat. Und deshalb habe ich Gilda Sahebi eingeladen. Sie ist Journalistin und Ärztin und Deutsch-Iranerin und ihr habt sicher im Internet mal ein paar Posts in letzter Zeit von ihr zu der Situation im Iran gesehen. Sie ist sehr, sehr kompetent zu diesem Thema und wir schalten jetzt einfach mal rüber in das Gespräch, das ich mit ihr aufgenommen habe. Und ich glaube, dass das für uns alle sehr, sehr interessant wird. Hallo Gilda.
Hi Ari.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte den Impuls, dich einzuladen, mit dir darüber zu sprechen, über die Situation im Iran zu sprechen. Es ist so, viele Menschen möchten wissen, was ist da los. Ich muss sagen, die Nachrichtenportale, öffentlich-rechtliche Nachrichtenportale und so weiter, auch private, haben sehr, sehr zaghaft angefangen, über diese Situation zu berichten. Dann hat man eigentlich über Social Media die meisten Dinge mitbekommen. Und es war natürlich so, dass man sich dann wirklich an privaten Accounts, aber auch natürlich an deinem Account orientieren musste, was passiert im Iran. Und deshalb freue ich mich, dass jetzt jemand da ist, der sich mit dieser Situation, mit den Protesten und so weiter beschäftigt. Und deshalb, ja, wie hast du die letzten 3 Wochen erlebt?
Also die Proteste laufen jetzt seit 6 Wochen ungefähr. Und ich und viele, viele andere Deutsch-IranerInnen schlafen, glaube ich, nicht mehr viel seit 6 Wochen. Weil man halt die ganze Zeit damit beschäftigt ist, was passiert gerade, wie geht's weiter, auch mit Analysen für sich selber, was passiert. Und natürlich ist dann zu dem Ganzen, was man irgendwie journalistisch auch macht, kommen dann natürlich dann noch irgendwie, ja, die Eltern, die damit beschäftigt sind, ja, die Familie und wie geht's der Familie und Sorgen und Angst, und das vermischt sich alles so ein bisschen.
Vielleicht können wir ja nochmal so ganz von vorne anfangen. Also was ist genau passiert, um jetzt mal so wirklich alle abzuholen? Was ist im Iran vorgefallen? Was war der Auslöser dieser Proteste oder dieser wirklich, fast einer Freiheitsbewegung? Darf man das so sagen? Ja.
Ja, genau das ist es. Es hat angefangen am 13. September. Da war Gina Amini mit ihrem Bruder in Teheran unterwegs und sie kommt aus Kurdistan. War aber gerade in Teheran und sie wurde dann von der sogenannten Sittenpolizei angehalten, weil es denen nicht gefallen hat, wie sie sich gekleidet hat, sage ich mal.
Also das ist eine übliche Praktik.
Genau, also die Sittenpolizei gibt's, also diese Sitten in Anführungsstrichen gibt's schon seit Beginn der Islamischen Republik 1979, aber die Sittenpolizei als Organisation gibt's seit 2005. Mhm. Und die fahren im Land herum und halten eigentlich Frauen vor, dass sie sich nicht richtig anziehen. Sie nehmen sie dann auch mit und es kommt zu Misshandlungen, zu Schlägen. Sie werden jetzt auch seit ein paar Jahren auch in Umerziehungszentren gebracht, wo ihnen beigebracht wird, wie sie sich richtig zu verhalten haben und zu kleiden haben. Und das ist diese Polizei. Und die besteht aus Männern und Frauen. Und Gina Amini, sie war eine 22-jährige Studentin. Sie wurde mitgenommen und ihr Bruder hat noch gesagt, wir sind nicht von hier. So, er wollte sie halt einfach, dass sie nicht mitgenommen wird. Ja, und 3 Tage später war sie tot. Und das war der Auslöser der Proteste.
Und diese Nachricht, dass sie gestorben ist, wie ist denn die überhaupt, wie hat die sich so verbreitet? Also ich kann mir vorstellen, unter Bedingungen wie dieser mit einer Sittenpolizei und dieser Art von Regime, ist es ja bestimmt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Grundsätzlich, diese Unterdrückung ist ja dauerhaft präsent. Viele Deutsch-IranerInnen wie du, die natürlich auch hier sind, ne, die wissen, dass sowas da passiert, aber es kam ja nie von innen. Zu so einer großen Bewegung. Was hat jetzt den Unterschied gemacht?
Also warum ausgerechnet bei Gina Amini, ist schwer zu sagen. Also es ist so, der Druck ist eigentlich stetig angewachsen seit Jahren schon. Und 2019 gab es die letzten sehr großen Proteste und die wurden auch wirklich brutalst niedergeschlagen. Da sind innerhalb von wenigen Tagen, man schätzt, 1500 Menschen umgebracht worden, auch viele Jugendliche darunter. Das hat hier übrigens kaum Anklang gefunden. Die meisten Leute wissen es gar nicht. Und genau wie du sagst, das passiert immer wieder, dass Frauen misshandelt werden. Es war im Juli erst, ist eine Frau aus der Bedirta Schnu war festgenommen worden, auch von der Sittenpolizei. Und sie wurde dann quasi, sie ist nicht gestorben, aber sie ist ins Staatsfernsehen gebracht worden mit offensichtlichen Foltermerkmalen im Gesicht auch und sie musste sich entschuldigen so. Also das passiert wirklich immer. Da war es dann so, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass Jina Amini Kurdin ist. Mhm. Also sie kommt aus Kurdistan und sie ist am Freitag gestorben und da kamen schon die Bilder aus dem Krankenhaus. Da hat man sie gesehen, wie sie mit offensichtlichen Wunden im Koma liegt. Und am Samstag war ihre Beerdigung und da ging's los. Mhm. Ihre Familie wurde eigentlich unter Druck gesetzt, dass sie sich nicht öffentlich äußert, dass sie keine große Sache sozusagen macht. Hat sie aber gemacht. Die Familie bis heute ist sie extrem mutig. Mhm. Die Familie setzt sich immer widersetzt dem ganzen Druck. Und was wir da gesehen haben auf der Beerdigung, das hat man noch nie gesehen. Man hat mal gesehen, irgendwie, dass eine Frau das Kopftuch abnimmt. Mhm. Immer wieder. Aber da war es so, da haben in Massen die Frauen die Kopftücher abgenommen und in der Luft geschwenkt. Und es waren krasse, krasse Bilder. Sowas gab's noch nie.
Das ist ja, natürlich irgendwie dann wie aus sowas Schrecklichem so eine landesweite und darüber hinaus ja mittlerweile fast globale Solidarität entsteht. Wir haben ja jetzt letzten Samstag hier in Berlin die große Demo gesehen. Das ist ja irgendwie in dieser ganzen Trauer, es ist ja natürlich irgendwie was Hoffnung gibt. Ich fand es faszinierend, by the way. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat doch das iranische Staatsfernsehen behauptet, in Berlin seien die Leute auf die Straße gegangen wegen den hohen Energiepreisen. Ist das wirklich real?
Ja, haben sie gesagt, ja. Das war geil. Also das genau so operieren diese Leute. Die sind einfach, das will ich jetzt so nicht schreiben, aber die sind einfach dumm. Die haben halt gesagt, genau, es gab große Demos in Berlin. Ich glaube auch so ein bisschen aus dem Ding raus, dass Leute im Iran wahrscheinlich Demobilder sehen werden. Und dann, aber es war wegen hoher Energiepreise. Das war die Erklärung.
Das merkt man natürlich. Ich glaube, also was natürlich so ist, dieses Regime muss ja in irgendeiner Form auch überrascht sein, überfordert sein jetzt mit dieser Situation. Ich meine, das ist haben wahrscheinlich immer einfach nur in einer Einbahnstraße unterdrückt. Jetzt kommt diese Gegenflut sehr viel größer als bisher. Was ist denn der Zustand dieses Regimes gerade? Also es gibt natürlich bestimmt Leute, die Rückhalt geben diesen Leuten, diesen Machthabenden. Ist es dann eher, weil die auch dieser Ideologie aufsitzen? Ist es, weil die Angst haben? Ist es, weil die, weil natürlich kann ja niemand gutheißen und ne, auf reiner Basis von Menschenverstand einmal so eine Unterdrückung gegenüber einem Geschlecht, aber auch dann, selbst wenn die sich dann widersetzen, dieses Morden, wie du gesagt hast, schon, dass schon davor einfach Menschen ermordet wurden von diesem Regime und die Menschen haben Kinder, Töchter, Söhne und so weiter. Das und auch wiederum die Leute haben Nichten, Enkel und so weiter. Es ist ja, niemand kann das doch gutheißen.
Würde man denken, ja. Also das Regime hat Todesangst. Das haben die auf jeden Fall. Also es bröckelt und die wissen genau, sowas haben sie noch nicht erlebt. Die Islamische Republik hat sowas noch nicht erlebt. Die Sache ist halt, dass das ist ein System von Leuten, die sehr viel zu verlieren haben. Mhm. Auch sehr viel Geld zu verlieren haben. Die haben nicht nur die Macht zu verlieren, eventuell auch, wenn es richtig gut läuft, kommen die hoffentlich auch alle vor Gerichte, vor internationale Gerichtshöfe, aber auch extrem viel Geld. Also Iran hat sehr viel Geld. Es ist echt eine Oligarchie, eine Kleptokratie. Das heißt, die bangen gerade wirklich um alles, was sie haben. Mhm. Aber genau, was du gesagt hast, auch die haben Töchter und Söhne und das zieht immer weitere Kreise, diese Proteste. Mhm. Und die Hoffnung ist halt, dass diese Proteste auch die Kreise dieser Machthaber berühren irgendwann. Aber bisher ist es halt so, die leben seit Jahrzehnten so, dass sie ihre Kinder schön ins Ausland schicken, an Unis, ganz viel Geld denen irgendwie in die Taschen drücken können.
Ja.
Es gibt ein Foto von der Enkelin von Khamenei, das ist der oberste Revolutionsführer, wo sie in London shoppen geht mit einer 4.000-Dollar-Tasche. So leben die halt. Und im Luxus, mit Yacht, auf Yachten, was sie alles machen. Und
darf sie sich frei leben ohne Hijab oder?
Ja, im Ausland können die leben, wie die wollen. Also es gibt auch, Also es gibt auch so Fotos, also auf Instagram haben die nennt man Orazadeh, das sind wohlgeborene Fotos von Kindern von irgendwelchen Regimeleuten. Einer hat irgendwie sich mit seinem Tiger, Haustier fotografieren lassen, der andere auf einer Yacht mit Frauen im Bikini. Also ich meine, auch nicht besonders islamisch, würde ich sagen.
Das ist nicht mal mehr Doppelmoral, sondern es ist einfach, naja, mehr Klassengesellschaft, in der die begründen das ja auf Religion. Das scheint aber in dem Fall ja dann nur ein Vorwand zu sein für diese Unterdrückung. Kann man da auch vielleicht differenzieren zwischen Religion und einfach nur der Ideologie, die dieses Regime verbreiten möchte?
Ja. Das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland, glaube ich, führen müssen. Das ist natürlich im Iran, da geht es darum gar nicht. Aber ich glaube, dass jede Ideologie oder jede Religion, die zur Ideologie wird, die extremistisch wird, wird immer so sein, wird immer Frauen unterdrücken. Das sehen wir auch. Stell dir vor, die Evangelikalen in den USA hatten freie Hand und keine demokratischen Institutionen.
Absolut.
Die würden, also, ich weiß nicht, was sie machen. Also sie machen ja schon genug, aber die würden noch viel mehr machen.
Ja.
Und deswegen ist es klar, es ist der Islam, das lässt sich auch nicht wegleugnen. Mhm. Es ist eine extremistische Form einer Religion. Absolut extremistische Form.
Ja. Und hast du, wenn du das jetzt irgendwie so beurteilst, also perspektivisch einmal, na klar, also was wir hier machen können, wir können uns solidarisieren, wir können so Gespräche wie jetzt führen. Ich finde es manchmal aber irgendwie, natürlich so eine Demo, das ist toll, dass die Bilder dann die Menschen im Iran erreichen und gerade die Menschen, die da gerade wirklich um ihre Freiheit kämpfen. Aber es ist so Wahnsinn, weil man weiß gar nicht, was man wirklich tun kann. Es ist ja wie so ein Hoffen für diese Menschen und Hoffen um ihre Freiheit. Aber ich finde, das ist wieder so ein Thema, wo so eine massive Überforderung einsetzt. Was tun?
Also, 1, 2, 3, nein. Also, ich meine, was ich gerade schon wahrnehme, ist ganz viel, dass ganz viel Unwissen einfach teilweise da ist. Und ich sag mal so, die mediale Berichterstattung der letzten Jahre und auch die Politik war halt sehr eintönig. Es war immer, wir müssen mit dem Regime verhandeln, irgendwie man muss mit denen halt klarkommen und so macht man das auch. Und man kann auch mit denen verhandeln und die sind einigermaßen zuverlässig, bla bla bla. Mhm. Und jetzt ändert sich das halt langsam. Es ist so, es gibt halt Widerstand langsam gegen diese Sicht. Mhm. Und ich glaube, was man auf jeden Fall machen kann, ist sich informieren. Also auch informieren, einmal über die Lage, wie ist sie denn? Da sagst du auch Social Media, man guckt einfach verschiedene Sachen, man liest verschiedene Sachen, das ist, glaube ich, super wichtig. Mhm. Und auch gucken, das eigene Bild von der Region sich anschauen. Was für Narrative habe ich denn über den sogenannten Nahen Osten? Irgendwie, die haben keine Menschenrechte, die haben keine Frauenrechte, irgendwie, wir mussten nach Afghanistan gehen und den Frauenrechte bringen. Ist halt nicht so.
Das ist so ein Narrativ, was ich total interessant finde. Weil natürlich der erste Impuls ist wieder, okay, ja, America will irgendwo hin und denken, sie müssen Menschen Freiheit bringen. Ne? Das ist ja oftmals so gewesen. Das ist oftmals Vorwand für Kriege, möglicherweise auch aus ganz anderen Gründen so tun, als würde man da Menschen befreien wollen. Was hier das Schöne ist, es ist ja eine Sache, die kommt wirklich von innen. Also es ist ja auch ein Zustand, der über diese Menschen da verhängt wurde, der ja nicht ertragbar ist. Also der ja nicht in Zeiten, in denen wir uns informieren können und so weiter und Informationen darüber, dass es nicht alle in so einer Art Diktatur wie dieser leben müssen, kommt es natürlich von selbst bei den Leuten an. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand hier die Flagge irgendwie hingehauen hat und gesagt hat, so, ihr seid frei, sondern es ist ja ein innerer Drang von Freiheit. Und ich finde, das muss man natürlich auch auf jeden Fall so krass differenzieren. Ja. Und dementsprechend ist es, finde ich, aber dann wiederum, ist dann so noch, ich mir ist dann immer nicht klar, welche Rolle erwarten wir, also welche Rolle müssen wir vielleicht auch gerade von unserer feministischen Außenpolitik, die wir hier irgendwie durch Frau Baerbock natürlich promoted haben, von ihr einfordern oder von unserer Politik einfordern. Dass wir nicht nur den Mund aufmachen und sagen, ja, wir machen eine feministische Außenpolitik, aber sitzen trotzdem weiter mit dem Iran und verhandeln an Deals.
Ja.
also, was sollen wir einfordern?
Na, ich meine, es ist halt, von Baerbock ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, da kommt immer mehr. Mhm. Also vom Gefühl her sogar von der einzigen, von dieser gesamten Ampelregierung. Was natürlich auch bitter ist, weil die Frau muss das machen.
Ja, klar.
Also, es ist halt eigentlich, also feministische Außenpolitik ist ja, es heißt ja nicht Außenpolitik von Frauen gemacht, sondern es heißt, dass es eine Außenpolitik ist, die auf Menschenrechten basiert.
Das Blöde ist tatsächlich, und das muss man auch mal situativ ist das wirklich eigentlich ein Problem und das wäre einfach ein starkes Zeichen gewesen, hätte vor, also ich bin froh, dass wir eine weibliche Außenministerin haben, aber hätten wir vorher, hätte die Person eines männlichen Außenministers gesagt, wir machen eine feministische Außenpolitik. Genauso wie man sagen würde, ich könnte eine feministische Kanzlerpolitik machen. Ja. Sie ist nur die Erste, die diesen quasi diesen Duktus gebraucht hat.
Ja.
Dementsprechend hängt sie jetzt auf diesen Begriff, aber dementsprechend ist natürlich die Erwartungshaltung auch höher, als es vorher war.
Ja, ich hätte es gern vom Kanzler mal gehört.
Ja.
Also ich weiß nicht, wo der verschwunden ist. Patriarchalischer kann ich mir gerade eine Regierung nicht vorstellen.
Ja.
Also wirklich, der Kanzler sah gar nichts. Der hat einen Tweet abgesetzt, der eine Katastrophe war, dieser Tweet. Der hatte eine Woche nach Gina Aminis Tod, hat er getwittert, dass der Tod von ihr ganz schrecklich war.
Ach Mensch.
Das war.
Ja, scheiße.
Das war echt schrecklich, ja.
Schlimm für ihn.
Das war nicht schrecklich, das war ein Femizid.
Ja.
Also, und seitdem hört man nichts mehr von ihm. Also wirklich gar nichts.
Und das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, bei diesen ganzen Bewegungen, ne, da gibt es jetzt ein Momentum im Land. Es gibt natürlich auch ein Momentum global von Privatpersonen, die sich solidarisieren. Aber dadurch, dass, das kannst du wahrscheinlich dann besser beurteilen, dadurch, dass die Welt brennt, also dadurch, dass an allen Ecken und Enden irgendwie die Scheiße am Dampfen ist, frage ich mich, ob das Momentum global vielleicht schlecht ist. Das würde mich nur interessieren, weil natürlich während Corona gab es viele soziale Bewegungen, die ein gutes Momentum hatten, weil der Brennpunkt auf denen lag. Und jetzt ist es so, das merkt man ja auch, wie schleppend diese Nachrichtenmaschine anlief, dass dieses Brennglas liegt gerade auf so vielen Punkten. Und deshalb ist es total schwer, sich darauf zu fokussieren.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die einzige Sorge, die ich habe, dass das Momentum vielleicht nicht geil ist global.
Ja, es fängt ja auch übrigens die WM an bald.
Boah,
das ist natürlich eine Katastrophe tatsächlich.
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ja,
ich meine, das ist für, ich meine.
Das ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe.
In jeder Hinsicht eine Katastrophe.
Aber es ist wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe von JournalistInnen, von uns JournalistInnen, das alles anders zu erklären, weil, also ich bin ja Medizinerin und wir haben sehr viele Organe im Körper.
Mhm.
Und die sind alle miteinander verbunden. Wir haben zwar, was ich eigentlich komisch finde, wir haben Augenarzt und wir haben irgendwie einen Leberarzt oder so und wir haben verschiedene Ärzte, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil diese Organe haben alle miteinander zu tun. Die sind alle verbunden. Das funktioniert. Wenn ein Organ kaputt ist, dann werden alle andere auch irgendwas haben.
Ja.
Und das ist halt in der Welt auch so. Du kannst nicht einfach sagen, irgendwie, ja, Ukraine ist und dann ist noch Iran und dann ist irgendwie noch was anderes, aber es hat alles miteinander zu tun und man muss es halt auch so erklären. Also gerade ich habe gerade einen Text geschrieben über Putin-Versteher sozusagen und das kann man verbinden mit Mullah-Verstehern.
Ja.
Also man kann Dinge anders erklären und das muss man halt machen, weil das hat mit Imperialismus zu tun, das hat mit Antifeminismus zu tun, das hat mit Misogynie zu tun und das muss man alles erklären.
Mhm.
Und dann geht das auch, aber es funktioniert nicht, dass wir Sachen nur isoliert angucken.
Das stimmt, das ist natürlich in der Art und Weise, wie wir Nachrichten vermitteln und so weiter, total schwer, diese Zusammenhänge zu erklären. Ne? Es gibt dann natürlich irgendwie Dokumentationen oder sonst was, aber es ist wahrscheinlich schon auch einfach so, dass viele Menschen sich, wenn man denn Glück hat, auf so Tagesschau beschränken, 15 Minuten Bytes und Pieces von allen Geschehnissen mitnehmen und dann, ne, das ist am Ende auch das, was irgendwie im Kanzleramt verkauft werden muss, das sind die Themen, die irgendwie wichtig sind, ohne jetzt zu sagen, dass das Kanzleramt Einfluss auf die Tagesschau nimmt.
Doch.
Nein,
das war ein Witz.
Okay. Aber es ist trotzdem eben diese, ne, dass wir alles nur noch in Shorts und so weiter, ohne irgendwelche Zusammenhänge zu beobachten, besprechen. Eine Sache, die irgendwie, finde ich, total verloren gegangen ist, das ist vielleicht das letzte große Thema, was ich davon noch besprechen will, ist dieses Gefängnis, das gebrannt hat, wo wahnsinnig viele RegimekritikerInnen untergebracht waren, dann fängt dieses Ding an zu brennen. In der Tagesschau höre ich, ja, ach, da brennt ein Gefängnis. What the fuck?
Ja, der Abend war echt schlimm. Also ich hatte da an dem Abend gerade Besuch aus dem Iran bekommen. Und wir saßen da und ihr ging es auch sowieso gar nicht gut, weil sie in der Situation halt das Land verlassen hat. Und es war alles ein ganz schwieriger Abend. Und dann kam halt das. Und das war richtig schlimm, weil... Also ich war bei meinem Bruder gerade da und uns ging es richtig beschissen, weil Evin ist halt das Gefängnis der AktivistInnen. Es ist das Gefängnis der intellektuellen Elite, SchriftstellerInnen, BloggerInnen, die sind alle dort drin. Also dort ist wirklich, es gibt diesen Spruch im Iran, Iran ist ein Gefängnis und das Evin-Gefängnis ist eine Universität.
Mhm.
Weil da sitzen wirklich die Menschen, die Demokratie wollen, die sich schon seit Jahren für Demokratie einsetzen. Also einer von denen ist zum Beispiel Hossein Jonari, der bloggt, ein Blogger, ein Oppositioneller, ein ganz, ganz toller Autor auch. Und der ist sogar freiwillig vor 5 Wochen ungefähr, hat sich gestellt. Mhm. Sie haben ihn ganz brutal direkt mitgenommen. Man hat dann gehört, dass ihm die Beine gebrochen wurden dort. Und seit dem Brand hört man nichts mehr von ihm. Mhm. Also man weiß auch nicht, es wurden auch Gefangene weggefahren. Man weiß nicht, wohin, an was für Orte, ob er noch lebt. Und das macht halt Angst. Das macht halt Angst, weil auch ganz viele Protestierende da jetzt einsitzen. Und da merkt man wieder, wie dieses Regime einfach mit einem Mal so viele Menschen ausschalten kann.
Ja.
Und das macht es auch. Und es hat es in der Vergangenheit auch schon gemacht.
Ja, wenn man so, ich meine, das ist ja so eine Realität. Und das Problem, dass diese, ne, so Diktaturen, Regime und so weiter, dass diese Skrupelgrenze, die in unserem normalen Menschenverstand irgendwie so drin ist, da einfach nicht existiert. Dementsprechend ist es wahrscheinlich total schwierig, irgendwie eine Prognose abzugeben. Mich würde es trotzdem interessieren, ob du Hoffnung hast, mehr als sonst. Was glaubst du, wie geht's weiter?
Also so viel Hoffnung gab es noch nie. Mhm. Noch nie in diesen 43 Jahren. Das gab es 2009 nicht bei dieser Grünen-Bewegung, 2019 auch nicht. Man sieht gerade ganz viele Bilder von Frauen, die einfach so ohne Hijab rumlaufen. Mhm. Einfach so.
Ja.
In Massen, alleine, egal wie. Und man vergisst dabei, dass sie dabei jedes Mal ihr Leben riskieren. Jedes Mal. Und sie machen es trotzdem. Man sieht Bilder von Unis, wo eine Uni in Teheran, da wurde die Mensa verbarrikadiert von Basij-Milizen, damit Frauen und Männer sich nicht zusammensetzen, was sie nämlich getan hatten. Mhm. Dann haben sie sich einfach vor die Mensa auf die Erde gesetzt zusammen. Und solche Sachen gibt's gerade überall und da ist sowas, ein Schalter umgelegt worden bei den Menschen und der wird sich nicht mehr zurücklegen lassen, nie im Leben, das wird nicht passieren. Das Problem ist natürlich, dass dieses Regime ja 2 Armeen hat, die Revolutionsgarden und die normale Armee, Hunderttausende von Milizen, die dieses Regime zu rücksichtslosen, skrupellosen, gewissenslosen Tieren ausgebildet hat. Das sind ja oft Menschen aus der Unterschicht, aus sozial niedrigeren Klassen, die dazu trainiert wurden, zu töten, gewissenslos. Mhm. Und sie sind alle da. Das lässt sich auch nicht leugnen. Und deswegen ist halt die Befürchtung, dass je länger es dauert, desto mehr Blut wird halt vergossen werden und desto mehr Menschen wird sterben. Aber dieses Regime hat sein eigenes Ende eigentlich damit eingeläutet.
Und könntest du noch irgendwie 2, 3 Worte über das quasi, über die positive Kultur des Irans verlieren, weil natürlich ist jetzt auf der einen Seite natürlich, ich war nämlich noch nie im Iran.
Vielleicht kann es ja mal gehen.
Genau, also wie muss ich mir die schönen Seiten trotzdem eben des Irans vorstellen oder der Kultur, die ihr dann natürlich auch hier rausgetragen habt. Und ein paar iranische Freunde habe ich auch. aber es ist ja...
Es wird viel getanzt.
Das ist schon mal gut.
Das war auch so schön ein Video gestern oder vorgestern aus der U-Bahn, wo eine Frau so wunderschön getanzt hat, so wie wir es natürlich kennen, weil wir tanzen immer alle so. Aber halt in der U-Bahn ist es halt wow. Also wirklich so what the fuck, weil sowas ist hinter immer verschlossenen Türen.
Ja.
Ich war das letzte Mal 1998 da. Das ist sehr, sehr lange her. Mhm. Ich habe viele Freundinnen, die seitdem da waren, was für mich immer einerseits total schön war, weil ich das Gefühl habe, sie verstehen mich besser, wenn sie das erlebt haben. Und andererseits war es ein riesiger Schmerz, weil sie halt da waren und ich nicht.
Ja.
Und es ist einfach ein wunderschönes Land. Es hat alles. Es hat Inseln, es hat Wüste, es hat Meer, es hat sogar Skifahren kann man in Teheran im Norden. Es hat unglaublich gutes Essen. Was ich immer höre, ist halt, wenn Leute dort reisen, dass die Gastfreundschaft unübertroffen ist. Ich glaube, ich hatte mal einen Artikel gelesen von einer Reisenden, von einer Deutschen, die irgendwie 1,5 Monate gereist ist, ohne einmal Essen bezahlen zu müssen. Die wurde halt immer eingeladen. So ist das da. Und das ist halt umso schlimmer zu sehen, was gerade passiert, weil das wäre es ist ein sehr, sehr reiches, menschlich reiches Land.
Ja. Ja, Gilda, vielen Dank. Und genau deshalb, aus diesen Gründen, schauen wir nicht weg, ne? Und vielen Dank für deine Arbeit, die ich jetzt auch die letzten Wochen irgendwie als Info zu diesem Thema benutzt habe. Und danke. Und wahrscheinlich auch an die ZuhörerInnen, dass ihr euch weiter informiert, weiter hinschaut und natürlich diesen Menschen eine Stimme gibt. Deshalb danke, Gilda.
Danke dir für die Einladung.